frohes neues Jahr, auch jetzt hier offiziell, auch außerhalb von Patreon an alle Hörerinnen und Hörer und an alle meine Gäste und auch an dich natürlich, lieber Jan Feddersen, der erste Gast im neuen Jahr. Ja, liebe Grüße nach Berlin, nach Neukölln, du bist nicht betroffen vom gemeinwohlorientierten Aktion von irgendwelchen durchgeschallerten Vulkangrüblern. Du wohnst ja nicht in Zehlendorf, du wohnst ja im proletarischen Neukölln, ne?
Im hipsterigen, proletarischen, auch islamistischen, auch Islam, auch islamischen Neukölln. Ja, frohes neues Jahr dir.
Ja, ich kenne dich als Taz-Redakteur, als langjähriger Taz-Redakteur, Taz-Autor. Du bist auch Buchautor. Du bist seit kurzem auch ein Co-Host bei den Jungs vom Base-Podcast, mit denen ich auch schon seit einigen Jahren gerne mal aufnehme. Es ist immer ein gegenseitiges Einladen und dann, genau, die haben immer interessante Gäste und da warst du auch mal zu Gast und die Folge habe ich mir auch angehört, dazu damit zu Gast warst, weil ich dachte, cool, ein sympathischer Taz-Redakteur, das muss man mal hören. Gibt meiner Meinung nach, naja, da hast du sicherlich eine andere Meinung zu, aber zur Taz habe ich ein ambivalentes Verhältnis, sagen wir es mal so. Und ja, jetzt bist du zum Jahresende noch als Co-Host oder Co-Moderator mit eingestiegen und hast ja auch, glaube ich, vor kurzem eine Folge alleine gemacht ohne die beiden, ne?
Nee. Das kann noch kommen.
Ja.
Aber ich habe jetzt 2-3 Gäste mit Benny Scherb gehabt. Das war großartig. Das ist eine wunderbare Erfahrung.
Ja. Ich finde das ja auch interessant dahingehend. Du hast ja keine Berührungsängste, in Anführungszeichen. Es gibt ja eine Befindlichkeit in linken Milieus, dass man mit dem und denen nicht reden darf. Also, dass man nicht mit irgendwelchen Neonazis redet, das finde ich auch, oder mit irgendwelchen Hardcore-Islamisten, das finde ich nachvollziehbar, obwohl auch mit denen kann man mal von mir aus reden, aber ich würde es zum Beispiel nicht tun, aber es ist ja mittlerweile, gelten ja schon viele Leute, die ich jetzt als politisch jetzt nicht so schlimm finde, gelten ja schon, also lieber nicht so. Und da siehst du das, ich glaube, du siehst das ein bisschen anders und deswegen dachte ich mir, den lade ich mal ein, den Jan Feddersen. Außerdem hast du eine interessante Biografie. Ich zitiere einfach nur mal Wikipedia, du hast einen eigenen Wikipedia-Artikel, den du wahrscheinlich nicht selber geschrieben hast. Alle Leute, die hier zu Gast waren, die Wikipedia-Eintrag sagen immer, nee, der ist nicht von mir. Ich glaub denen das einfach.
Stimmt, der ist nicht von mir.
Okay, also
da steht... Der hat auch ganz viele, der Wikipedia-Eintrag hat auch wirklich nicht gröbere, aber doch in den Details Schwergewichtssetzungen, die ich problematisch finde.
Ja.
Aber ich kann mich da nicht einmischen. Also die machen da ihren Kram. Und ich mach meinen.
Aber ich glaube, so um so ein bisschen einen Überblick über dein Schaffen zu kriegen, ist ja, glaube ich, ganz gut. Ne? Du bist Journalist, Redakteur der Taz, du befasst dich mit Gesellschafts- und Geschichtspolitik, mit Homosexualität, Diskriminierung sexueller Identitäten, Diskurstheorie und Popkultur und außerdem porträtierst du regelmäßig Prominente, das stimmt. Du schreibst viele Nachrufe. Wenn man dich bei der Taz eingibt, dann findet man sehr viele Nachrufe, die du geschrieben hast oder generell Porträts über sogenannte Prominente. Und du bist auch, du unterrichtest an der Uni in Hamburg, gehörst mir zu den, nicht mehr?
Das war mal.
Achso, ja. Dann muss das ja in der Vergangenheit vor mir geschrieben werden auf Wikipedia jetzt.
Ja, das ist schon mal auf jeden Fall.
Fake News
ist es ja. Also es war einmal, ich habe das ein paar Jahre bei den Sportwissenschaftlern und Sportwissenschaftlerinnen gemacht. Mhm. Ich habe an der Uni Vorträge gehalten, sei es drum in Northampton und in Helsinki. Mhm. Ich glaube auch in Hamburg mal. Aber das spielt eigentlich für das, was mich und mein Denken ausmacht, nur insofern eine Rolle, als ich seit über 17 Jahren inzwischen mit meinem Mann verheiratet bin. Der ist Historiker an der Taz Hamburg. Das heißt, Akademia ist mir ziemlich nah auf dem Pelz.
Okay.
Ja. Und ich kriege natürlich alle historischen Hotshit-Diskussionen immer ziemlich gut mit.
Ja, das ist durchaus auch interessant, das Thema Historie, Historikerstreit 2.0, so genannt da vor ein paar Jahren und so. Das ist sicherlich auch alles, dann bist du direkt an der Quelle quasi bei diesen Historikerdebatten, die es seit einigen Jahren gibt, um Postkolonialismus, Nationalsozialismus. Aber das führt jetzt zu weit.
Zu weit. Und es ist auch so, es gibt wahnsinnig viel historische Debatten und einige sind durch Feuilletons bekannt geworden. Ich finde, dass ein Denken und historische Dimension eigentlich ungründlich ist. Hm. Also um nicht zu sagen sinnlos. Also man muss zu jeder gesellschaftlichen Gewordenheit, wie das Wort schon sagt, immer das mit überdenken, was dazu führte, dass bestimmte Dinge so sind, wie wir jetzt sind.
Genau, das sehe ich auch so. Das passiert ja meistens nicht aus dem Nichts heraus, sondern es gibt immer irgendeine Vorgeschichte, auch wenn das manche Leute gerne voneinander abtrennen würden. Wenn man den Wikipedia-Artikel noch weiterliest, dann steht ja auch, dass du seit wann du da lebst, steht da nicht, aber du lebst auf jeden Fall in Neukölln und du lebst auch auf der Sonnenallee und du hast auch ein Buch verfasst, du hast ja mehrere Bücher geschrieben, aber du hast auch das Buch verfasst, Meine Sonnenallee. Wann kam das raus? 2024. Genau, da frage ich dich mal gleich direkt, weil ich und Neukölln, wir werden, glaube ich, im Leben keine Freunde mehr. Ich bin auch nicht so ein Berlin-Fan, aber Neukölln, finde ich, ist so mit einer der Ecken, die ich echt ungern betrete. Sonnenallee ist natürlich berühmt-berüchtigt. Ich meine, klar, also kennt man Arabische Straße, viele Demonstrationen zum Thema, ja, viele antisemitische Demonstrationen finden da statt. Es gibt halt, ja, gut, also es gibt halt die ganze Bandbreite des Islamismus, findet man da wahrscheinlich. Viele Linke wohnen da wahrscheinlich aber auch irgendwie, weil es halt, weil man sich einredet, das sei so rough und da sei das Proletariat, welches auch immer, würde da noch leben. Genau, und da ist natürlich interessant zu reden mit jemandem, der da schon eine ganze Weile lebt. Also du bist ja Hamburger, aber du bist vor etlichen Jahren oder Jahrzehnten wahrscheinlich schon nach Berlin gezogen und dann direkt Neukölln oder hast du auch woanders gelebt?
Philipp, lass mich das mal so sagen. Ich komme, das ist in meinem Alter, das weiß ich inzwischen über Männer und Frauen, die zu meiner Generation gehören. Irgendwann denkt man drüber nach, wo komme ich eigentlich her?
Ja.
Und ich komme tatsächlich aus einem zutiefst sozialdemokratischen Haushalt. Und damit meine ich nicht Parteimitgliedschaft, sondern das ist eigentlich in den späten 50er, in den 60er Jahren so ein Leben gewesen in sehr kargen materiellen Verhältnissen und die wurden besser, also wie beim Proletariat in Deutschland überhaupt. Und für mich war das so, dass die CDU, CSU noch eine feindliche Partei war. Mhm. Heute würde ich sagen, das ist eine demokratische Partei, die eben auch für bestimmte gesellschaftliche Befindlichkeiten steht. Aber ich stehe heute hier und damit bin ich jetzt gleich bei Neukölln und sehe das eigentlich mit recht ich sehe das eigentlich mit eher so einem coolen Blick und ich muss mich nicht in jede Debatte einmischen. Ich weiß auch nicht, ob die Sonnenallee wirklich islamistisch verpestet ist. Ich sehe hier in Neukölln vor allen Dingen sehr viele Hipster aus sehr vielen Ländern, die sich hier angesiedelt haben. Und das ist kein ästhetisches Konzept gewesen, dass sie das gemacht haben, sondern das hatte was mit den damals, und damit rede ich jetzt von vor 25 Jahren, mit den sehr günstigen Mieten zu tun. Und das sind junge Leute gewesen, die hier versucht haben, Kunst zu machen, sich in irgendeiner Form ästhetisch auszudrücken. Das ist hier in Neukölln so wie in vielen Vierteln Berlins und in anderen großen Städten. Mitte war auch mal hip. Der Prenzlauer Berg ist heute eigentlich, Fredemann gesagt, so ein Spießerviertel. Und Neukölln ist für mich vor allen Dingen ein Viertel weitgehend armer Menschen mit oft zu vielen Menschen in gar nicht so großen Wohnungen. Und das mischt sich hier. Die Seitenstraßen sind voll mit Hipster-Lokalen und die Sonnenallee ist eigentlich so ein Catwalk, auch antisemitischer Demonstration. Und mein Buch handelt eigentlich davon, was man hier wirklich sieht, jenseits von grellen Schlagzeilen. Und ich will einfach gucken, wie leben die hier? Das wollte ich wissen. Und ich habe das bewusst als Tagebuch angelegt, zuerst mit Schnipseln auf Facebook, nach dem 7. Oktober, nach dem arabischen Massaker der Hamas an Israelis und dort in Israel lebenden Menschen in der Negev-Wüste. Und ich hätte das sonst hier nicht ausgehalten, weiter leben zu können, weil hier ist wirklich Baklava verteilt worden aus Jubel über dieses Massaker. Und ich wollte für mich klar kriegen, bin ich hier umgeben von für mich Feinden, also mit denen ich nichts zu tun habe. Und um eine Bemerkung von dir auch von eben nochmal anzuknüpfen, ja, ich rede mit allen. Also ich kann mir das übrigens auch gar nicht aussuchen. Niemand kann sich das aussuchen. Es sei denn, jemand lebt auf einer Insel alleine oder in einem Stuhlkreis, was weiß ich, von Menschen, die ideologisch vollkommen durchgecheckt sind, was weiß ich, wer an der Kasse neben mir steht.
Ja, gut.
Und ich rede deswegen mit allen, weil vielleicht finde ich andere Leute komisch, aber ich weiß natürlich inzwischen, dass die mich auch komisch finden, insofern gleicht sich das aus. Ich rede auch mit, wenn Leute mir erzählen, dass sie AfD wählen, bitte ich nicht gleich um Riechsalz, sondern eigentlich verfüge ich als Journalist über genug Technik, um sofort in so einen Fragemodus zu gehen, warum? Wie tickst du? Was macht die Welt für dich interessant? Worauf willst du hinaus? Und ich muss mit allen reden und will es auch.
Ja, das finde ich auch eine journalistische Ethik, die ich aber in den letzten 10 Jahren durchaus vermisse. So, wenn ich mir den Zustand der Qualitätsmedien anschaue, dann gibt es ja dieses Unwort Haltungsjournalismus. Ich glaube, Georg Ressler hat es geprägt. Ja, ich finde, das ist kein Journalismus, sondern halt, das ist halt, ja, also das Virtual Signaling, um zu zeigen, guck mal, wie sind die Guten. Und die Aufgabe eines Journalisten sollte es ja eben nicht sein. Also es gibt ja dieses Bonmot, ein guter Journalist macht sich mit keiner Sache gemein. Das ist natürlich, glaube ich, sehr schwierig umzusetzen in der Praxis. Aber ich finde, es gibt in den letzten 10 Jahren, und das ist auch einer der Gründe für die Krise des Mainstream-Journalismus, gibt es halt eine Schlagseite. Und gut, die Taz ist natürlich wie ein Medium, die Taz ist schon immer links gewesen, seit der Gründung 1978 oder 79, ich glaube 79, ne?
78.
Ja, du bist ja auch schon wirklich lange dabei, also seit 96, dann dies Jahr 30 Jahre.
Ich bin seit Ende 1984 dabei. Ich habe in Hamburg als Setzer angefangen in der Regionalausgabe, habe da auch mein Volontariat gemacht. Ich war da bis Ende 1991 und bin dazwischen war ich bei der Zeit 2 Jahre.
Ach so.
Für Spiegel und viele andere Medien. Ich habe auch für Modezeitschriften wie Cosmo gearbeitet. Das war alles wahnsinnig interessant. Und in Berlin bin ich seit August 96. Und das war für mich auch mit dem Wechsel von Hamburg nach Berlin verbunden.
Naja. Ja, dann gehen wir mal einen Schritt zurück, weil du bist ja in Hamburg geboren und aufgewachsen. Du warst in den 70er Jahren, warst du im Kommunistischen Bund zum Beispiel. Das ist ja damals mit einer der größten, bekanntesten K-Gruppen gewesen, neben KBW. Und das finde ich natürlich, ich beschäftige mich natürlich auch sehr viel mit linker Historie, also vor allem die neue Linke ab 68. Also egal, ob die 68er oder die K-Gruppen der 70er oder die Spontis oder die Autonomen. So, du bist auch noch ein Teil davon, du bist ja noch ein bisschen älter als ich. Du bist ein Teil gewesen der K-Gruppenwelt der 70er Jahre. Und in Hamburg, ja, der KB war relativ stark. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch uns drüber unterhalten. Das Haus, in dem du gelebt hattest, wo damals der KB die Druckerei drin war, war das das, ne?
Nee, die Druckerei nicht, aber der Verlag.
Der Verlag. Das war im Schanzenviertel, wenn ich das richtig verstanden hatte. Genau.
Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Das ist im weitesten Sinne heute das Schanzenviertel.
Ja.
Es gehörte damals mit zu Altona und es spielt gar keine Rolle. Lärchenstraße 75.
Ja, Lärchenstraße kenne ich natürlich. Die berühmt-berüchtigte Lärchenwache um die Ecke und so. Ja,
genau.
Das sagt mir noch was. Das ist natürlich immer interessant, weil ich natürlich auch sehr, sehr viel Zeit in Hamburg verbracht habe früher. Und das Schanzenviertel natürlich damals schon nicht so war, wie das halt natürlich nicht mehr war, wie es in den 70er, 80ern war. Die Piazza wurde dann 2002 so erweitert. Damals wurde langsam halt so das hippe, angesagte Viertel, das es halt heute auch ist. Heute ist es totgentrifiziert. Damals hatte das aber noch so diesen Charme. So, da gab es halt viele Punker, die ja vor der Flora rumhingen. Und es gab halt ganz viele Plattenläden. Und es war halt so ein Paradies für so aufstrebende junge Punks und junge Autonome. Aber das Schanzenviertel in den 70er, 80er Jahren war ja ein Dreckloch. Also das war ja einfach runtergekommen, da wollte keiner wohnen. Du hast gesagt, da kam das Wasser aus der Decke raus. Also war das noch zu der Zeit? Das war dann wahrscheinlich genauso zu der Zeit, als du da gelebt hast, ne? Also,
das begann eigentlich in den frühen, mittleren 70er Jahren. In meiner persönlichen Rekonstruktion war das so, dass der gerade eingestellte Vertrauenslehrer an meiner Schule, die Schule war am Stadtrand von Hamburg, lebte da am Schulterblatt und in einer WG. Das war für mich damals eine ganz andere Kultur. Das ist irgendwie heute ja das Normalste der Welt, dass man in einer WG wohnt. Das war damals beinahe ein revolutionäres Lebensmodell. Das hatte natürlich was mit mit geringeren finanziellen Mitteln zu tun. Und das Schanzenviertel war damals ein Arbeiterstadtteil. Das war damals ein Stadtteil im Übergang Und es war billig und deswegen lebten da irgendwann auch mal viele Linke, die vielleicht gerade auch am Anfang ihres Berufsweges waren oder und der KB, das muss man sagen, war anders als linke Gruppen heutzutage auch gewerkschaftlich verankert.
Mhm.
Also das heißt, man hatte nicht Kontakt zum Proletariat, also zu Arbeitern und Arbeiterinnen, sondern man war es auch selbst.
Mhm.
Nicht alle, aber sehr viele. Und das ist schon mal der entscheidende Unterschied. Ich nenne sie jetzt mal zur ästhetischen Salonlinken der heutigen Tage,
mhm.
wo es sich alles um Symbolismen dreht, wo das um Buzzwords geht, wo man um Do's und Don'ts des Sagbaren unentwegt verhandelt. Das war, ich will sagen, es war ganz anders damals. Der KB, ich kam da ab 77 dazu. Ich wollte ein anderes Leben für mich und ich wollte eine andere Politik. Und der KB war damals die mit Abstand relevanteste linke Gruppe in Norddeutschland.
Mhm.
Also die ganze Anti-AKW-Bewegung, Brockdorf, Grohnde, Gorleben wäre ohne die vor allen Dingen Organisationsleistung des KBs ganz undenkbar gewesen.
Mhm.
Und das Ganze endete dann 79 in einer großen Spaltung des KB. Zwei Drittel der großen Organisation blieb oder die Mitglieder blieben und ein Drittel spaltete sich ab zur sogenannten Gruppe Z. Also die hat dann später, da habe ich dann auch meine ersten journalistischen Versuche unternommen. Die haben dann ein Magazin rausgebracht, das Moderne Zeiten hieß.
Mhm.
Aber die große K-Gruppenkultur ist eigentlich Ende der 70er Jahre vorbei gewesen.
Genau, da sind ja etliche auch zu den Grünen dann gegangen, ne? Genau.
Ja, das war der Grund.
Mhm.
Also man wollte, das war damals auch genau die Differenz, man wollte eigentlich mit den ideologisch Unreinen, und das waren die Grünen, das waren die Ökos, wollte man nicht zu schaffen haben. Und wir haben immer gesagt, wir haben keine Angst davor, mit Grünen zu tun zu haben. Wir sind ja selber irgendwie an einer gesellschaftlichen Transformation interessiert. Bei uns waren Leute wie Jürgen Rehns, der vor wenigen Jahren verstorben ist. Der war später Chefredakteur vom Neuen Deutschland.
Mhm.
Da waren Leute dabei wie die Gewerkschafterin Marion Pein, später Anwältin Bettina Höltje, das sind Thomas Ebermann, Rainer Trampert.
Ja, die kenne ich natürlich. Ja.
Das sind alles prominente, auch grüne Figuren gewesen.
Mhm.
Und
da im
Bundestag, ja, teilweise Fundis.
Ja, Ebert und Trampermann, ja, das
ja,
war ja
und die sind dann später irgendwie, als die das mit dem sogenannten Realo-Kurs der Grünen auch nicht mehr aushalten konnten, sind sie denn zur PDS, also zur Nachfolgepartei der SED gegangen. Und einige sind da auch geblieben. Aber eigentlich die Basis für alle ist eigentlich der KB der 70er Jahre gewesen. Wie gesagt, da war ich spät dabei.
Mhm.
Aber das war für mich eine gute Zeit, ehrlich gesagt. Ich kann da irgendwie politisch mit allen möglichen Leuten aus jenen Jahren drüber reden. Aber ich habe mit denen auch politisch heutzutage eigentlich so gut wie nichts mehr zu tun. Aber es war eine wichtige Zeit und es war für mich eine wichtige Organisation.
Ja, die K-Gruppen waren ja, das war ja so mit so einem Zerfallsprodukt der 68er-Bewegung. Und da gab es ja so ganz durchgeknallte Gruppen und Grüppchen. Also ich habe vor einiger Zeit mal wieder so ein altes Buch rausgekramt. Das habe ich mal wie antiquarisch mal irgendwo in einem alten linken Buchladen mal mitgenommen vor zig Jahren. Wie waren die Stärkste der Parteien? Das ist so Ende der 70er erschienen. Vielleicht kennst du das auch noch aus dem Rotbuchverlag.
Ja, das kenne ich. Ich fand das so,
Das war ja, das schreiben ja dann so Leute, die dann wie in diesen K-Gruppen drin waren, was das halt für sektenartige Strukturen war, wie autoritär das war. Der KB galt ja immer so als undogmatisch. So. Aber es gab ja diese Gruppen, die
ja,
auch
Idi
Amin Pol Pot.
Wir waren die Hänger und Kiffer,
ja, genau.
Die Hippies.
Genau, und die anderen waren halt so die strammen Marxisten, Leninisten, die dann Maoisten, ne, die dann teilweise Strauß verteidigt haben, weil der war ja gegen die Sowjetunion.
Ich habe das bei Rotbuch gelesen, das Buch. Ich fand das kurios. Ich habe das im KB so nicht erlebt.
Hm.
Es gab einen starken ideologischen Druck, aber das gehört zu jeder Organisation dazu. Das gehört überhaupt in jedem betriebswirtschaftlichen System dazu. Man nannte das bei uns Vereinheitlichung. Also man wollte immer mit einer Stimme sprechen. Aber dass da besondere disziplinarische Maßnahmen bei mir Erfolg hätten haben können, würde ich doch sehr bezweifeln. Ich kann mich an solche irgendwie wenig erinnern. Ich habe da genauso mitgemacht wie viele tausend andere. Aber dass da mein Gehirn ganz und gar abgestellt war, das kann ich nicht sagen.
Gut, das spricht ja dann im Nachhinein doch noch für den KW. Wie gesagt,
ja, das weiß
die sind auch immer Trüffelschwein, die sind sie ja immer, ne? Also immer so.
Ja, in a way. Aber ja. Ich habe das damals, ich weiß, da war ein Genosse der mittleren Funktionsebene, der hat später einen Plattenladen aufgemacht oder einen Radiosender. Die kamen so, einerseits kamen sehr, sehr viele aus einer betrieblichen Ecke, aber die waren auch immer vom Lifestyle her sehr underground, das gehörte mit dazu. Aber sie haben im Grunde genommen aus ihrem hippiesken Underground-Bewusstsein später auch kleinere Geschäftsmodelle gemacht. Aber wie gesagt, so sehr, sehr geschätzte Kollegen, wie linke Kollegen, wie Tobias Rapp, der jetzt schon seit langem beim Spiegel arbeitet, der sagt, er ist linker geworden über eine Gramsci-Lektüre. Das kann ich nur sagen, das war lachhaft. Wir waren Aktivistas und wir haben quasi Demos und Aufruhrzustände hergestellt. Mhm. Und irgendwann war es aber vorbei. Man war auch erschöpft und ich war es auch. Mhm. Ich wollte studieren, ich wollte einen Beruf, ich wollte mich überhaupt orientieren. Und die Grünen waren ab sofort die großen Platzhirsche und Kühe. Da spielte das K-Gruppenhafte eigentlich gar keine Rolle mehr.
Nö, wie gesagt, die waren ja auch in den 80ern dann erledigt und dann, ab dann ist, ich glaube, einer der Brüche war ja auch die Offensive, die gescheiterte RAF-Offensive 77. Wolfgang Port hat ja mal die These vertreten, dass eigentlich da die radikale Linke gestorben sei. Meiner Meinung nach ist sie 1989, 90 gestorben. Aber Port vertrat die These, dass die radikale Linke eigentlich 77 begraben wurde mit der gescheiterten Offensive der RAF, also Schleyer und die Landshutentführung. Und danach hat sich ja eben noch was Neues herausgebildet. Die K-Gruppen zerbrochen, die Grünen kamen auf, die Autonomen kamen auf, die Subkulturen wurden sehr stark präsent, genau. Und es bildete sich ja dann eben das, was du eigentlich gerade schon ein bisschen angedeutet hast mit diesen, also dass sich dann eben diese Alternativwirtschaft auch entwickelt hat. Also man wollte das System nicht mehr stürzen, sondern man wollte dann es von innen heraus verändern, indem man dann eben die kollektiven Betriebe ins Leben gerufen hat und eben nicht mehr dann der Angestellte war von irgendeinem Boss oder so. Und das ist ja eigentlich, im Prinzip hat man da ja die Vorarbeit geleistet für vieles von dem, was wir heute in der Arbeitswelt halt haben. Also auch da die Linke, immer in gewisser Weise Vordenker folgender kapitalistischer Entwicklung. Also, tja.
Ja, die gesamte digitale Kultur, die aus dem Silicon Valley seit Ende der 60er Jahre die Welt erobert, ist auch aus der Hippie-Kultur entstanden. Die kamen alle aus der Zeit. Und ich finde, das ist auch nicht moralisch im Sinne von ich und die anderen zu bewerten. Nicht moralisch, aber man ist, wenn man so auf so einem Trip ist, man will irgendwie aktiv sein und will aber nicht in die etablierten Apparate wie SPD-Gewerkschaften, sondern was Eigenes machen. Dann bildet man eine Gruppe und hofft, dass diese Gruppe in der kulturellen Form auch intakt bleibt, reinlich bleibt. Und so kommt es eben zu Undergrounds. Aber spätestens seit Ende der 60er Jahre lernte man, dass aus den Undergrounds auch irgendwann Geschäftsmodelle werden können. Jo. So ist das nun mal. Also auch Punk ist irgendwann, siehe Vivian Westwood und Sex Pistols, ist irgendwann mal eine interessante ästhetische Facette der großen ästhetischen Welt geworden.
Genau. Irgendwann gewinnt dann doch meistens der Markt. Und ja, irgendwann wird auch jede Gegenkultur dann absorbiert und eingemeindet.
Ich habe Jürgen Rienz kurz vor seinem Tod mal gefragt. Der war ja ein Bildungsaufsteiger, der kam aus Bremerhaven und der hat Abitur gemacht in den mittleren 60er Jahren. Was ihn eigentlich innerlich dazu bewog, ein Linksradikaler zu werden, brillanter Schreiber, Arbeiter, kam für andere Zeitung, Neues Deutschland, sehr, sehr kluger Kopf immer. Da habe ich ihn mal gefragt, warum bist du diesen Weg gegangen? Wofür stand das? Du warst doch also ging auch zum Studium nach Hamburg. Warum bist du warst doch auf dem Wege, Teil der neuen Bundesdeutschen nach Nazi-Eliten zu werden. Er konnte mit der Frage schon wenig anfangen. Das ist wirklich verblüffend. Warum hat man das gemacht? Und ich für mich selber sage nur, es war ein aufregendes Leben und in gewisser Weise hat dieses Leben, was ich in meinen linksradikalen Kontexten damals so vor mich hinlebte, war das auf jeden Fall extrem unlangweilig. Es hatte was von einem Aufbruch und ich wollte nicht so früh ganz und gar in so ein geordnetes Leben hineingehen. Für meinen Vater, für meine Eltern werde ich das auch sagen können, wäre das extrem beruhigend gewesen, wenn ich zur Sparkassenangestellter geworden wäre oder in ein Büro gehe. Und ich glaube, ohne über solche Berufstätigen schlecht zu reden, würde ich sagen, für mich wäre das der Tod gewesen. Ich wollte ein anderes Leben und dieses Leben im politischen Aktivismus hatte auch was wahnsinnig Spannendes. Es erfüllte einen. Es war immer was los. Und das Leben fühlte sich hautnah an.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Ja, aber du hast ja dann irgendwann so den Weg zum Journalismus gefunden. Ne? Wie kam das? Also du hast ja wahrscheinlich auch für den Arbeiterkampf, also dieses, heute Analyse und Kritik, damals war es das Zentralorgan des KB, hast du wahrscheinlich schon früh angefangen zu schreiben.
Nee, gar nicht so. Also das war dann in den späten 70er Jahren so kleinere Sachen. Damals ja noch ohne Autorenzeile, aber so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen habe ich da schon verfasst. Aber ich fand auch, das war für mich fast interessanter, dieses Dasein im Mediengewerbe. Auch der Arbeiterkampf war Teil eines alternativen Mediengewerbes. Fand ich extrem spannend. Ich bin gar nicht aber auf die Idee gekommen, das könnte jetzt in so einen journalistischen Beruf münden. Das habe ich irgendwann gemacht. Wie gesagt, über das linksdissidente Magazin Moderne Zeiten. Dann war ich bei der Taz Hamburg. Und irgendwann gab das die Chance, über Kulturelles zu schreiben. Das habe ich auch gemacht. So quasi, ich habe da so versucht, meine Töne zu finden. Ich habe die bei der Taz Hamburg dann die tägliche Sportseite aufgebaut. Ich habe da, und dann war ich Redakteur. Es war auch alles aufregend. Also ich wollte immer die Welt erobern und irgendwann wusste ich, das geht in kleinen Schritten und meine kleinen Schritte waren damals so.
Ja, aber du hast ja kein Journalismusstudium absolviert, ne? Also du bist das so reingerutscht.
Ich auch ab, finde ich irgendwie, das ist also, ich werde immer ganz skeptisch, wenn Leute denn so kommen und sagen, sie haben jetzt Medien studiert. Ja, was gibt's denn da zu studieren? Ja. Also es gibt bestimmt medienwissenschaftlich interessante Kontexte und auch medienwissenschaftlich ist ein Teil des akademischen Systems. Aber für ein Dasein als Journalisten ist eigentlich die real existierende Praxis viel wichtiger. Ob jemand als Reporter funktioniert oder nicht, das ist nicht studierbar. Also da sind vielleicht Talente zu kultivieren, aber nicht grundsätzlich hervorzubringen.
Ich glaube auch, das ist man, also man kann das oder man kann das halt nicht. Und du kannst Skills erlernen und das verfeinern, Aber wenn du es halt, aber man kann es nicht, wenn man einfach dazu nicht gemacht ist, dann kann man es auch nicht lernen. Das ist einfach so. Es gibt auch so Jobs, also es gibt auch Leute, die können einfach keine Sozialarbeiter werden, weil sie einfach, weil ihnen das Soziale fehlt. Dann kannst du da auch nicht lernen. Das ist dann halt so.
Ja, sehe ich genauso.
Genau.
Ja.
Und genau. Aber du hast ja dann, du hast bei der Taz in Hamburg angefangen damals.
Ja.
Und
das war mitten in den Hochzeiten der Hafenstraße.
Ja.
Ich fand die Hafenstraße, ich habe mal irgendwann mich getraut zu sagen, letztendlich ist es am Hafenrand auch nur ein bestimmtes Investitionsmodell als alternatives Reihenhauskonstrukt.
Ja.
Gab natürlich viel Ärger, aber das Ding war, heute würde ich sagen, wenn man sich mal den Hamburger Hafenrand genau anguckt, ist die Hafenstraße schon aus ästhetischen, kulturellen Gründen das der interessanteste Punkt an der ganzen Elbe.
Ja.
Also die Architekturen, die da mit viel Geld ansonsten die letzten 30, 40 Jahre hingepflastert wurden,
nicht so
schön, sind alle gespenstisch. Und diese Hafenstraße-Geschichte, das hat noch was Eigenes und erinnert übrigens daran, dass St. Pauli nicht nur ein Catwalking-Area immer war, sondern da lebten auch immer Menschen.
Genau. Ja, St. Pauli war ja das, war ja genau wie das Schanzenviertel, der Schmuddelfleck Hamburgs. Reeperbahn, ja. Prostituierte, alte Matrosen, Säufer, Bluten,
Krise, genau,
Linke,
mit der großen Krise in
Migranten.
Den 80er Jahren. Vor allen Dingen AIDS, die AIDS-Epidemie seit den frühen 80er Jahren hat St. Pauli eigentlich erstmal das Sexgeschäft geklaut. Also plötzlich lag ja alles flach.
Ja.
Und das musste sich jetzt alles ganz neu sortieren. Irgendwann ist St. Pauli dann zur touristischen Meile geworden, also in so einem offiziellen Sinne. Aber das waren, wenn ich Fotos von damals sehe, denke ich immer, Mann, sah das alles noch rot aus.
Ja, ja, ja.
Aber das haben wir damals nicht so empfunden. Und ich habe übrigens immer, ich habe die meisten Jahre meines Hamburger Erwachsenenlebens auf St. Pauli auch gelebt. Und ja, ausgesprochen gerne.
Naja, das hat ja auch, klar, ich meine, heutzutage gibt es ja auch diverse Dokus oder Serien, die sich dann auch so mit dieser, also diese Kiez-Romantik der 80er Jahre dann versuchen, so wieder aufzuleben zu lassen. Wobei ich glaube, das war, also nee, das glaube ich nicht nur, das war nie romantisch. Auch die Nutella-Bande, die heute, über die dann heute irgendwelche hippen Amazon-Serien gemacht werden, auch das waren einfach miese Ausbeutertypen, miese Zuhälterschweine, an denen ist nichts romantisch. Aber das hat natürlich 40, 45 Jahre später, hat das natürlich irgendwie so einen gewissen Glamour. Damals noch die Reeperbahn, das Schaulaufen, wo sie dann mit ihrem Porsche dann da langfahren, der schöne Klaus oder diese alle GmbH und was, wie diese Gruppen alle hießen, das verklärt man gerne, aber ich glaube, man vergisst dabei auch gerne, was das halt auch bedeutet hat. Wurde das mit der AIDS-Hysterie der 80er Jahre? Wann ging das so? So Mitte der 80er fing das so an, ne? 83, 84, 85, ja. So. Das kommt ja auch manchmal ganz gut rüber noch in diesen Dokus, die es jetzt, wie gesagt, zuhauf gibt, so, weil St. Pauli hieß dann, das lag dann trocken. Also die Leute haben sich nicht mehr getraut und das war dann auch Riesenumsatzeinbußen. Wie hast denn du eigentlich diese Zeit dann so wahrgenommen? Weil du hast ja schon in den 70ern, warst du in so einer KB-Arbeitsgruppe Homosexualität, ne? Also bist ja relativ früh schon damit offen umgegangen.
Das hieß AG Sexualität und das war noch nicht offen schwul, und dann ist das irgendwann eine AG Schwule Lesben gewesen. Wir waren eigentlich, es hat da keine Partei- oder Gruppenlinie, aber wir waren auch Aktivistas. Und eigentlich, ja, wir haben alle unser Ding gemacht. Also wir haben Projekte aufgebaut. Der erste CSD, den es in Hamburg gab, 1980.
So früh schon?
Die wesentlich über unsere, wenn man so will, Schreibtische. Damals ist auch eine Figur wie der, also in Berlin kennt man ja eigentlich, abgesehen von Berliner, niemanden. Aber eigentlich ist Corny Littmann ein ziemlich berühmter alternativer Theaterdirektor, Brühlwarm-Projekt, auch also so mitten im Herzen der alternativen Szene. Und Corny Littmann war derjenige, der Spitzenkandidat der Grünen war, 80. Aber auch es war damals auch ein schwuler, lesbischer Aufbruch.
Hm.
Und das war wichtig, also dass man überhaupt quasi in das öffentliche Dasein rückte. Und das war für, auch in KB war das nicht von allen gerne gesehen, denn es gab auch damals schon den Verdacht, würde ich heute sagen, hier wird Identitätspolitik betrieben, so wie man das später formuliert hätte. Aber ich würde sagen, mich hat Identitätspolitik eigentlich gar nicht so sehr interessiert, sondern mir ging es darum, dass man homophobe Gesetze abschafft oder dass man überhaupt zu einer öffentlichen Sagbarkeit kommt. Aber dann, ich habe mich selber von so bestimmten Schwulen, wir wollen jetzt wärmer leben, also das muss jetzt ein eigenes schwulen Kontinent geben.
Mhm.
Dann blieb ich, sagen wir vorsichtig formuliert, skeptisch. Mich hat die Frage immer politisch interessiert und privat wollte ich immer die Sachen machen, die bitte auch bei mir privat bleiben.
Ja, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass es so diese Skepsis gab. Es gab ja zum Beispiel auch, also Pasolini in den 70er Jahren, der war ja bei der Kommunistischen Partei nicht wohlgelitten als Schwuler.
Sowohl als das, auch.
Ja, aber es gab auch die Fraktion, die gesagt hat, das ist Dekadenz und dann auch
ja,
eben
ja.
Dieses, ne, und dann gab es also auch, dass man dann, dass es dann diese AG gab, wahrscheinlich, war ja auch so ein Zeichen des Partikularismus. Huch, jetzt vielleicht ist es sogar ein bisschen das, was dann heutzutage als identitätspolitische Auswüchse so
stimmt.
Gilt. Ne? Das ist so ein bisschen die Vorläufer davon. Das passt aber auch so, dass in den 80er Jahren gab es ja diesen Shift, zumindest in Teilen der Linken, dass man sich dann so auf dieses Patchwork der Minderheit, gut, das war eher 90er, aber es ging so los, so dass man sich dann auf die...
Nein, das war, du hast recht, das ist ein guter Hinweis.
Auf partikulare Identitäten bezogen
hat. In den 70ern, also wie gesagt, der KB war... Also da könnte man als einzige linksradikale Gruppe noch die DKP, also die DDR-Hörigen nennen. Aber die anderen K-Gruppen hatten ja alle überhaupt keine, bis auf so eine ganz kleine, aber das spielte auch keine Rolle, die hatten überhaupt keine gewerkschaftlichen oder betrieblichen Anbindungen.
Mhm.
Und es ging damals auch schon um so einen ganz großen Blumenstrauß auf anderer sozialer Fragen. Plötzlich gab es die Kinderfrage.
Mhm.
Es gab die Frauenfrage in einem neofeministischen Sinne.
Mhm.
Alles wichtig, alles schön.
Mhm.
Aber eigentlich begann auch da die neue Linke sich auszudifferenzieren in, du sagtest das, Partikularismen.
Mhm.
Und also eben mehr nur zu sehen als den Kampf an der Barrikade im großen Klassenkampf.
Naja.
Das waren ja damals auch schon so Traumsequenzen einer idealisierten Weimarer Republik, wo man jetzt endlich, also ist.
Ja, ja. Gescheiterte Revolution.
Ja,
ne?
Genau.
Die holt man dann nochmal nach, dann irgendwie 60 Jahre später oder 50 Jahre später oder so. Ja. Das,
Aber wir wollten, ich fand das natürlich, wir hatten ja auch mit unserem Aktivismus auch Erfolg. Also man kann jetzt über moderne Atomtechnologie sprechen, ob das verfehlt war, die Meile abzustellen, jetzt im Kontext der Energiekrise nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.
Mhm.
Aber damals war das wichtig, sich überhaupt um Energiefragen, um andere gesellschaftliche Modernitäten zu kümmern. Und der KB gehörte da ganz eindeutig mit, wenn man so will, zur kämpferischen Avantgarde. Und ich merkte das bei mir. Ich habe eben auch viel in sexual-emanzipatorischen Kontexten aktiv gearbeitet. Mir war das wichtig, was zu machen.
Mhm.
Also was zu zeigen und öffentlich auch darzustellen. Und ich habe trotzdem immer die traditionelle schwule Subkultur geliebt.
Mhm.
Also mal mit Leuten zu tun zu haben, die, wo das nicht um Vereinheitlichung ging, wo das nicht um die Linie ging. Damals hat man nicht so Diskurs gesagt.
Nee, das ist ein neues, postmodernes Wort. Foucault hat es, glaube ich, geprägt.
Ja,
ne?
ja, Foucault, genau.
Ja, ja.
Aber so, ich fand das, ich habe auf sogenannte normale Leute nie feindselig geguckt. Das war nicht meine Feinde, sondern im Zweifelsfall waren das immer die, die ich auch verführe. mal anders zu denken. Und
aber als Schwuler so in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahre als Schwuler, als, das war, glaube ich, das war noch eine ganz andere Nummer als heute, oder? Also da war.
Ja,
also,
das sagt man immer so, das stimmt, aber.
Also gerade in Zeiten von AIDS, ne? Also der Blick von außen war doch da nicht so freundlich.
Nee, da war nicht freundlich, aber eben auch nicht nur unfreundlich. Sondern sonst hätte sich ja in der Bundesrepublik die härtere Linie in der Epidemiebekämpfung durchgesetzt. Hat sie aber nicht. Es standen eben Leute wie Rita Süssmuth und andere dafür. Ich selber habe wirklich Angst gehabt, mich tödlich zu infizieren. Und es gab damals noch überhaupt keine Medikamente. Und es haben nur wenige überlebt aus der Generation, sofern sie sexuell aktiv waren. Und aber so, dass ich jetzt, ich war in einer einzigen Phase meines Lebens als schwuler Mann nicht offen. Und das hat mir nicht, ist mir nicht gut bekommen. Ich habe da unentwegt Herpes gehabt in den 2 Jahren. Und ich fahre damit einfach besser, jetzt nicht da irgendwie ständig zu tun, als sei ich ein anderer. So, wobei ich würde immer sagen, dass mein Schwules grundiert mein ganzes Leben, meine Weltwahrnehmung, aber dass ich interessiere mich für viele andere Sachen auch.
Das ist natürlich heutzutage, weil wir springen jetzt mal ein bisschen in die Jetztzeit, weil das gerade ganz gut dazu passt, weil es gibt ja seit vielen Jahren diese Auseinandersetzung, queer, und LGBTQIA+, diese ganzen Akronyme versus klassisch in Anführungszeichen gay und lesbian. Das sind ja teilweise sehr erbittert geführte Debatten. Am Rande bekomme ich das mit. Du bist ja auch Vorsitzender von der Initiative
Queer Nations,
genau. Und das ist ja, also der Begriff queer ist ja älter als jetzt, der ist ja nicht erst 5 Jahre alt oder so, sondern der ist ja schon, kam ja schon in den 80er Jahren auf. Aber es gibt ja auch in der, ich finde diesen Begriff Community immer so bescheuert. Das ist so eine Vereinheitlichung. Da packt man dann alle irgendwie rein, genauso wenn man von migrantischen Community spricht, als wären die alle irgendwie unisono gleich irgendwo. Es gibt nur einen einzigen Aspekt, der sie irgendwo eint, und das ist halt ihre nicht deutsche Herkunft. Und bei Homosexuellen oder ist es halt ähnlich. Aber sonst sind das ja total verschiedene Charaktere. Und also mein Eindruck ist auf jeden Fall auch, dass es gerade in der schwulen Lesben-Community, jetzt sage ich selber, dass es gerade dort auch eine erhebliche Differenzen gibt mit dem, was ich heute halt LGBTQIA+, transqueer. Ich glaube, du hattest auch schon transfeindliche Vorwürfe von Transfeindlichkeit. Da würde es mich mal interessieren, wie du das wahrnimmst. Also wie und wie du da auch heute so drauf schaust. Würde das so, ist das jetzt daraus geworden aus den Kämpfen, die wir in den 80er Jahren ausgefochten haben? Oder bist du da entspannter?
Also mittlerweile bin ich wieder entspannter. Ich fand das teilweise eher abschneidend. Ich würde heute sagen, die Regenbogenfrage. Also das heißt, die schwul-lesbische Frage, überhaupt Paragraphen wegzukriegen, die einen extra verfolgen, Sonderstrafrechte, der Ausschluss von juristisch geschlossenen Partnerschaftsbeziehungen, you name it, Ehe für alle und so weiter. Das sind alles wichtige Emanzipationen. Aber die Regenbogenfrage ist eigentlich, was die neuen sozialen Bewegungen anbetrifft, die mit Abstand erfolgreichste neue soziale Bewegung seit Ende der 60er Jahre. Und eigentlich haben wir uns fast zu Tode gesiegt. Und als die Nachwachsenden plötzlich dachten, was bleibt denn für uns noch zum Kämpfen, kamen sie plötzlich auf queer. Und seitdem sind auch so schöne, schmutzige Worte wie schwul und lesbisch plötzlich nicht mehr in. Und sie waren eigentlich auch nie wirklich in, weil welcher Heteromann könnte sich schon mit einem schwulen Mann identifizieren, und plötzlich ist das alles so wie ausgekerchert ideologisch. So ist man ein querer Mann. Kann ich nur sagen, was ist ein querer Mann? Das ist so, wenn ein Heteromann sich die Fingernägel lackiert, ist es nicht quer, sondern ist es höchstwahrscheinlich eine falsche modische Entscheidung. Und dieses querfeministische bringt eigentlich politisch, kulturell gar nichts. Und das ist so wie mit diesem ganzen Diskurs um ich spreche es jetzt endlich mal richtig aus, polyamorü. Also du weißt, was ich meine.
Das ist ein bisschen französisch ausgesprochen.
Ja, So, Polyamorie. Da kann ich nur sagen, das ist wirklich alter Wein in neuen Schläuchen. Früher hatte man eine Beziehung und plötzlich wagte man einen Seitensprung oder hatte noch eine andere Beziehung und dann hatte man bloß diesen Namen nicht dafür. Und es gibt keine Mehrfachbeziehung in der Regel, die Leute psychisch wirklich aushalten können. Letztendlich sind Zweierbeziehungen, das quasi die ist die entscheidende Form, damit zwei Leute miteinander langfristig ins Benehmen kommen können. Der Rest ist Tändelei. Auch das ist keine moralische Bewertung, sondern einfach nur eine Beschreibung dessen, was die Wirklichkeit einfach so abzubilden weiß. Lebst du so? Ich wollte jetzt nicht zu nahe treten.
Also ich habe mal, also dieser ganze Kram mit Polyamorie, das wurde ja auch vor 20 Jahren schon in der radikalen Linken diskutiert und da hieß es dann so, ja, One-Night-Stands, sogar One-Night-Stands seien progressiver als die romantische Zweierbeziehung. Ich habe mich dann davon aber auch ziemlich schnell davon wieder verabschiedet, weil ich gemerkt habe, das funktioniert nicht. Also es gibt so menschliche Emotionen wie Eifersucht, das ist halt so eine Sache. Aber andererseits, du weißt, wer zweimal mit derselben pennt, der gehört schon zum Establishment.
Ja, das sind...
Man weiß, es ist Männer gesagt, die gerne viele Frauen abschleppen wollen.
Frauen haben das auch, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt übrigens auch Männer, die mit dieser Permissivität nicht gut umgehen konnten. Das ist auch ein jugendliches Phänomen. Vielleicht ist das auch eine Unbegabtheit zur Bindung. Und im KB wurde übrigens auch im Hetero-Mainstream rumgevögelt, dass es nur so schepperte. Das nannte sich aber auch nicht Polyamorie, sondern es gab eigentlich von morgens bis abends Eifersüchteleien, Ärger und wie das überall so ist.
Ja.
Und heute ist das plötzlich ein ideologisches Konstrukt. Und was das Queere anbetrifft, so Männer sollten so, ich würde einfach sagen, dass es Transsexuelle immer gegeben hat und das ist auch unbedingt zu wertschätzen. Also da ist jede Diskriminierung vollkommen fehl am Platze, im Gegenteil. Aber die Idee, dass alle Menschen über eine fluide Sexualmöglichkeit verfügen, da könnte man mit etwas Gnädigkeit sagen, das hat schon der US-amerikanische Sexualforscher Alfred Kinsey Ende der 40er Jahre entdeckt, dass die Leute schnackseln und so weiter. Das ist so, der Mensch ist komisch an sich, auch der amerikanische und der mitteleuropäische. Und das sind alles Ideologeme, die eigentlich mit links oder so gar nichts zu tun haben. Und insofern interessiert es mich immer nur peripher.
Ja gut, es ist aber natürlich schon so, dass das natürlich heutzutage als Teil, als links wahrgenommen wird. Ne? Man kann darüber streiten, diese ganze Identitätspolitik.
Das ist ein Marketing-Label.
Naja, aber ich glaube, man macht sich das zu einfach. Ich kenne das ja auch von älteren, klassischen Linken, die eher noch sozial orientiert sind, dass sie halt sagen, ja, dieser ganze identitätspolitische Schwachsinn hat ja eigentlich nichts mit links zu tun. Im Gegenteil, eigentlich ist es ja eher fast schon was Rechtes. Aber das ist nicht ganz falsch, aber trotzdem ist es ja so, das wird halt heute als links wahrgenommen. Und das ist auch ein Teil der tonangebenden Linken, sind halt wahnsinnig identitätspolitisch unterwegs. Da geht es nicht um die soziale Frage, um Klassenanalyse. Da geht es halt wirklich nur noch darum, ich bin das und bitte respektiere meine Pronomen. So wird es halt wahrgenommen. Und das ist auch ein Teil. Und ich finde,
das ist ein Teil. Das ist ein sektenhaft kleiner Teil.
Ja, aber es ist, hat schon ganz schön viel Einfluss. Immer noch. Ja, auch wenn es gerade am Abschwellen ist, aber...
In akademischen Kontexten, geisteswissenschaftlich, aber die sind ja auch gerade im Abstieg.
Ja,
oder dann ist es vielleicht in linken politischen Organisationen vielleicht noch präsent. Letztendlich spielt es keine Rolle.
Nö, wir erleben ja jetzt auch einen Backlash davon, ne, dass das immer weniger noch eine Rolle spielt. Aber es spielt trotzdem in gewissen Milieus eine Rolle. Und es waren ja wirklich erheblich große Debatten, die geführt wurden. Also nicht nur im Bereich Sexualität, also queer, sondern auch Black Lives Matter vor fünfeinhalb Jahren, um diese Identitätspolitik und so weiter. Und das
auch diese Bewegung war problematisch.
Klar.
Und zwar, weil die größten Solidarisierer oder die Solidarisierenden waren Weiße. Und es gab
immer,
auch damals
White
Guild,
White Savior, ja.
Und auch damals gab es schon in den USA schwarze US-Bürger und Bürgerinnen, die gesagt haben, das hat alles mit mir nicht zu tun.
Ja.
Also ich habe im Gegensatz zu meinen Eltern, kenne ich jetzt eine Stimme von einem Freund aus Chicago, der sagt so, ich hatte ein normales Leben und Hautfarbe spielt eigentlich immer weniger eine Rolle. Und es spielt noch eine Rolle, aber ich kann damit umgehen. Und es ist nicht mehr so wie vor 50 Jahren. Und Black ja. Lives Matter hat ja so getan, als sei das alles immer noch so skandalös wie in den 60er, 50er. Das ist
schlimmer. Schlimmer Jim sogar.
Das ist schlimmer sogar.
Ja, ja. Weil es ja so versteckt ist heute. Ne?
Ja, oh ja, wenn ich das Argument schon
höre. Ja, ich meine, das muss man einfach sagen. Ich kann jetzt immer das Buch von John McWhorter empfehlen. Die Erleuchteten, sehr, sehr das gutes Buch.
Ja.
Schwarzer Professor, der gesagt hat, diese Leute sprechen nicht für mich. Und man muss sich einfach mal vergegenwärtigen, was das alles hat die Situation von Schwarzen nicht besser gemacht. Also deswegen gehört das auf den Müllhaufen. Der sogenannte Third Wave Anti-Racism gehört auf den Müllhaufen der Geschichte.
Genau.
Ja. Und auch wie gesagt, auch das kippt ja auch. Also ich finde auch, da waren wir mal in den 80er, 90ern weiter, als es gesagt wurde, Hautfarbe, egal. So, der Mensch wird beurteilt. Das ist eigentlich eine ganz grundsätzlich, finde ich auch eine linke oder liberale Position, mit der ich sehr gut leben konnte und immer noch leben kann. Aber da kommen, ich denke, wir kehren da wieder zurück.
Na, du weißt, ich meine, wie es wirklich geht, zeigt ja hier in meinem Bezirk Neukölln der Linkspartei-Mensch Ferhat Kocak. Der grandios bei der Bundestagswahl im vorigen Februar sein Direktmandat geholt hat. Und das hat er nicht deswegen geholt, weil plötzlich Neukölln so links geworden ist, sondern weil er natürlich voll die Migra und migrantische, also die migrantische und die muslimische Karte gezogen hat.
Ja.
Und das ist übrigens auch völlig legitim. Ich teile seine politischen Positionen nicht. Ich würde ihn nicht wählen. Aber der hat natürlich auch extrem viele muslimisch geprägte Neudeutsche in Neukölln, wenn man so will, an das politische System der Bundesrepublik rangeführt. Mich stört das nicht, dass er da ganz vieles anders sieht, was so Gaza-Fragen und Israel-Fragen anbetrifft. Das ist eine ganz, also ein ganz anderes Feld. Aber erstmal finde ich, so wie er Wahlkampf gemacht hat, auch durch die vielen jungen Leute, die aus allen Teilen der Bundesrepublik plötzlich in Neukölln rührig waren, das fand ich sehr nobel. Das gehört dazu.
Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also Herr Kocak ist schon für mich mittlerweile so die Avantgarde der Linkspartei.
Ja, seine Identität.
Ultra-identitär, aber er ist ja, halt auch. Er ist ja. Ja, aber das ist ja tragisch, dass das so funktioniert anscheinend. Sicherlich hat der einen guten Wahlkampf gemacht, aber deswegen wird er mir nicht sympathisch. Also deswegen.
Nee, das habe ich aber gerade gesagt, dass das.
Das stimmt, das hast du gesagt. Ja, das stimmt.
Dass das genau für mich erstmal in dieser Beobachtung gar keine Rolle spielt. Und es gibt ja wirklich, das ist so wie, also ganz ähnlich, meine Haltung ist so ähnlich wie noch eine vor 15 Jahren gewesen, da hieß es immer, oh, die Wahlbeteiligung nimmt so ab und wie schlimm und so weiter. Und da gab das viel Expertise auch in der Taz, ob das daran liegt, dass die Parteien vielleicht an die ganz Armen, analog wie viele Jahre später bei der Corona-Impfung, also gar die ärmeren Viertel nicht erreichen. Die Wahrheit war aber, dass es für sehr viele Leute keine Wahlmöglichkeit gab, die ihnen einleuchtete. Und diese Wahlmöglichkeit wurde dann die AfD. Und das muss einem ja nicht behagen. Und mir behagt es auch nicht. Aber also quasi, es ist einfach ein zustimmungsfähiges Angebot von aktuell 20% in der Bundesrepublik.
Ja, also mindestens.
Und hat die Wahlbeteiligung erhöht und die Wahlbeteiligung in Neukölln durch Ferhat Kocak?
Ja, die Wahlbeteiligung in Ostdeutschland hat die AfD auch erheblich erhöht, während da viele Leute jahrzehntelang gar nicht gewählt haben.
Ich finde, da muss man mal cool bleiben. Also muss nicht immer gleich aufgeregt sein.
Ja, das würde ich mir generell wünschen, dass viele Debatten unaufgeregter geführt werden. Aber wer weiß, vielleicht kommen wir daher ja auch zurück. Jetzt sind wir in Berlin, jetzt sind wir in Neukölln wieder angelangt. Du bist ja in den 90ern nach Berlin gezogen, ne?
Ja.
Also zu so Wendezeit, ne? Also das.
Nee, 96.
Also ja, gut, da war schon.
Ich fand eine Wohnung in Neukölln, wo ich ja immer noch lebe. Und das Komische war, dass Neukölln überhaupt nicht hip war. Und das war nicht in. Es gab hier keine Kneipen. Wenn ich mal abends weggehen wollte, dann musste ich 3 Stationen mit der U-Bahn fahren. Dann war ich in Kreuzberg. Und das Komische war, ich habe mich hier immer wohlgefühlt. Es hatte was Trashiges. Es gab diese ganze überwältigende Mehrheit von arabischen und türkischen Bürgern und Bürgerinnen gab es noch nicht. Das kam alles erst so 13, 14, 15. Und zeitgleich als Produkt der Gentrifizierung, weil Prenzlauer Berg, Friedrichshain zu teuer wurden, also kamen auch die ganzen Hipster. Und insofern ist Neukölln heute das, was es ist. Und ich bin 96 gekommen und im August bin ich 30 Jahre hier.
Das ist eine ganze Weile. Das heißt, du hast ja auch schon viele Veränderungen in Neukölln auch einfach live miterlebt quasi, ne? Es finde beachtlich, wenn du halt sagst, 96, als du da hingezogen bist nach Neukölln, war das noch nicht so. Ich kenne Neukölln, ja, das war halt früher, ja, halt so runtergekommen, ne? Gab ein paar besetzte Häuser. Ansonsten war Neukölln, weiß ich nicht, wenn ich in den Nullerjahren in Berlin war, ist man nie nach Neukölln gefahren. Da waren wir immer in Kreuzberg-Friedrichshain, weil da war halt, waren halt die Szene-Hotspots, ja, und die geilen Läden, die Kneipen, die Plattenläden, die Konzertlocations, wo ist man hingegangen, ins Tommy-Weisberger-Haus.
Die ästhetische Linke fühlte sich hier noch nicht wohl.
Genau.
Aber das ist ja mittlerweile anders geworden.
Genau, und da finde ich es beachtlich, dass du dann nach wie vor da wohnst, obwohl du, also was würdest du sagen, hat das dem Bezirk gut getan, die Veränderungen in den letzten...
Ja, ganz ehrlich.
10, 15 Jahren, ja? Okay.
War hier, das war ein Viertel wie totes Gestrüpp.
Okay. Also gut,
Es ist lebendig geworden. Es gibt hier Gastronomie. Es gibt sogar inzwischen irgendwie Richtung Weigandufer gibt es, ich nenne es immer das Bel Air von Neukölln, also so die großstädtischen, etwas wohlhabenderen Quartiere. Das ist alles die letzten Jahre gewachsen. Also hier wohnt inzwischen auch Geld.
Ja, Neukölln ist auf jeden Fall nicht günstig. Also so eine schöne Altbauwohnung, da zahlst du wahrscheinlich nicht unbedingt wenig. Da zahlst du wahrscheinlich in Marzahn-Hellersdorf deutlich weniger.
Ja, ich verfüge über den Goldstandard.
Ja.
Einen alten Mietvertrag.
Ja, das ist natürlich Gold wert. Daran sollte man festhalten. Ja. Ich frage nur deshalb natürlich nach, weil, wie gesagt, meine Eindrücke, und ich glaube, wenn du den Leuten erzählst, Neukölln, Sonnenallee, dann werden viele sagen, ach du Scheiße. So. Weil die Wahrnehmung ist natürlich sehr medial geprägt. Was man aus Neukölln wahrnimmt, sind Skandale. Wie gesagt, antisemitische Demos, Übergriffe, wie auch homophobe Übergriffe, Baklava verteilt am 7. Oktober. Rüttli-Schule war damals, das war ja in den Nullerjahren so ein Neukölln-Skandal.
Das ist inzwischen fast eine Elite-Schule.
Fast eine Elite-Schule, dafür gibt es aber 100 oder was weiß ich, oder wahrscheinlich 10 weitere Rüttli-Schulen. So, damals war es eine, heute sind es wahrscheinlich ein Dutzend mittlerweile. Das sind natürlich Dinge, die man da wahrnimmt.
Der Fortschritt ist eine Schnecke und er entwickelt sich langsam und er entwickelt sich weiter. Und wer an diese Art von langsamem evolutionärem Fortschritt nicht glaubt, hat hier nichts verloren. Denn es ist vieles besser geworden. Es gibt hier auch Schulen, die ganz ausdrücklich muslimisch sind, die aber zugleich nicht antijüdisch sind. Und es gibt wahnsinnig viele arabische Eltern, die auf gar keinen Fall möchten, dass ihre Kinder irgendwie sich auf irgendeine Koranschule einlassen, auf irgendwelche Islamisten und das wird immer übersehen und das finde ich sehr schade.
Ja, gut. Naja, gut, ich meine, das wissen wir natürlich alle, dass sich Clickbait mit Skandalschlagzeilen natürlich
aber
besser
verkauft. Aber darf ich da nochmal was anfügen?
Nee, natürlich.
Also die Alternative wäre doch, wenn ich es ruhig hätte haben wollen, irgendwie sowas wie Reinickendorf oder Lichterfelde.
Ja, da hat's ja keinen Strom jetzt gerade, das ist
ja
natürlich
blöd. Ja, das kommt nun noch dazu, aber da kann ich mir ja gleich die Kugel geben. Also alt und grau mag ich geworden sein, aber ich gehe doch nicht in was Unlebendiges. So, ich hätte lieber gerne in der Großstadt mehr so Stadthäuser wie in New York, also dass man vorne auf einer Porch sitzt und guckt, was sich da gerade wieder tut. Also ich brauche quasi Lebendigkeit und diese Rückzug ins ausschließlich Private ist, finde ich, immer eine Einladung in die offene Depression.
Also es ist auch schon ein Unterschied, ob ich einfach nur 5 Minuten zu einer gemütlichen Kneipe laufe, wo ich abends immer ein lecker Bierchen kriege und vielleicht noch Leute treffe oder ob ich halt eine Stunde brauche mit der S-Bahn oder eine halbe Stunde. Leipzig ist ja nicht so groß, aber trotzdem, wenn ich in die ruhigen Außenbezirke ziehen würde, bräuchte ich auch eine ganze Weile, um dann nochmal irgendwo in ein Viertel zu fahren, wo ein bisschen was los ist. Dementsprechend, ich kann das schon verstehen. Trotzdem, ich werde, glaube ich, kein Neukölln-Fan mehr. Ich war letztes Mal so abgestoßen davon, als ich da war.
Mein lieber Philipp, wir werden ja in Kontakt bleiben und werden weitersprechen und so weiter und so weiter. Aber das nächste Mal wirst du mich an meiner Haustür abholen, ja, dann gehen wir hier ein Bier trinken.
Gerne, gerne. Ich war neulich mal wieder, als ich das letzte Mal in Neukölln war, war ich im Bäreneck. Und das ist so eine Kneipe, die gefällt mir wirklich gut. Das ist so schön alteingesessen. Da treffen sich alle.
Das machen wir noch anders. Wir gehen in die Astra-Stuben.
Die Astra-Stuben, okay.
Ja, das ist die beste Fußballkneipe in Berlin. Okay. Das ist noch richtig eine Kneipe. Und das ist eine jetzt großes Qualitätssiegel.
Ja.
Da gehen auch Frauen hin, also die einfach nur mit der besten Freundin sich verabreden.
Ja.
Und die trinken da, was weiß ich, und das ist alles irgendwie harassmentfrei. Das sind so coole Jungs, also die machen auch nicht einen auf Vogue oder ultrasensibel, sondern das sind einfach, sag ich mal, in der weiten Range normale Männer und es ist freundlich und das ist auch Neukölln.
Okay, dann machen wir das beim nächsten Mal. Wir können das Gespräch gerne fortsetzen. Du musst jetzt ja weiter, du hast jetzt ja noch Taz-Konferenz, ne?
Ja,
genau.
Wir reden das nächste Mal über die Taz.
Beim nächsten Mal reden wir über die Taz. Ich bin sowieso ja gelegentlich mal in Berlin und dann frühstücke ich mal alle meine Berliner Gäste mal ab und dann treffen wir uns und gehen gerne in Neukölln mit den Basejungs ein Bier trinken. Liebe Grüße an Dominik und
Ja, das mache
Stelle.
Ich.
Genau.
Und ich bin demnächst in Leipzig.
Ja, dann gehen wir hier mal ein Bier trinken.
Mal gucken, in was für einem grünen, rückgezogenen Viertel du wohnst.
Das hier ist die Lastenrad-Hochburg, in der ich wohne. Das ist der Leipziger Westen.
Das klingt aber gut.
Ist das Prenzlberg von Leipzig. Nur nicht so teuer. Aber für Leipziger Verhältnisse schon ein bisschen teurer. Gut, Jan, ja, wie gesagt, ich würde mich gerne noch weiter mit dir unterhalten, aber wir machen einfach einen zweiten Teil. Und
genau.
Für den Anfang hat das gereicht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für den Einblick.
Gerne.
Und ich wünsche dir noch einen weiteren guten Start ins neue Jahr. Keine Ahnung.
Ich dir auch.
Gut, und bis demnächst. Ne? Tschüss.
Ciao.